Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kämpfe in Syrien fordern immer mehr Opfer. Mehr als 4.200 Menschen sollen allein im vergangenen Monat getötet worden sein, berichten Menschenrechtler. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz appellierte an Regierung und Aufständische, Zivilisten zu schützen und das Völkerrecht einzuhalten. Berichten über ein Massaker in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist heute unser Korrespondent Jörg Armbruster nachgegangen.
Am vergangenen Mittwoch Aufständische schlagen Alarm. Assads Armee habe junge Syrer ermordet, Unbewaffnete. Diese Bilder sollen das Massaker zeigen. Heute fuhren UN-Beobachter zum ersten Mal in dieses Gebiet nahe Damaskus. Eine halbe Stunde Autofahrt, dann beginnt Rebellenland. Hier verlässt der syrische Geheimdienst den UN-Konvoi zu gefährlich. Kurze Zeit später lotst dieser vermummte Aufständische die Blauhelme durch das Dorf. Deutlich Panzerspuren im Asphalt, die syrische Armee war also hier. Kamera, bitte runter. Die UN-Sprecherin bittet um Diskretion und Distanz. Zu oft habe sie erlebt, dass Zeugen später verschwunden sind oder ermordet wurden. Doch dann wollen die Syrer selber zeigen, was hier passiert ist. Massengräber, frisch aufgeschüttet, erst ein paar Tage alt. Wie viele Tote es bei den Morden gegeben hat, ist unklar. Es müssen aber mehrere Dutzend sein. Hier sollen 8 Angehörige einer Familie beerdigt sein. Die Schabia-Miliz ist hier eingedrungen und hat alle ermordet. Wir dachten, die Armee beschützt uns, doch dann kam die Schabia-Miliz, die Assad treu ergeben ist. Nachprüfen können wir solche Aussagen nicht, doch vieles spricht für diese Darstellung. In einem anderen Haus entdecken wir Blutspuren und Einschusslöcher. 17 junge Syrer sollen hier kaltblütig hingerichtet worden sein, erzählen uns Bewohner der Ortschaft ohne Kamera, sie fürchten Rache. Steht Artus nahezu menschenleer. Von den einst 20.000 Einwohnern sollen nur noch 1.500 hier leben, steht Artus, eine Kleinstadt der Assad-Gegner. Die UNO-Beobachter bestätigen nicht, dass hier Massaker in den letzten Tagen stattgefunden haben. Doch einzelne Offiziere scheinen daran keinen Zweifel zu haben. Sie machen jedenfalls solche Andeutungen. Und die Einheimischen, die wir anonym befragen können, nennen immer wieder die Schabiha-Miliz als Täter. Das sind die Todesschwadrone von Assad. Dann Anruf vom Informationsministerium. In einem Vorort von Damaskus sei ein Massaker entdeckt worden, begangen von den Aufständischen, die diesen Stadtteil besetzt hatten. Die Leichen in einer Müllkippe halb verschüttet. Die ganze Wahrheit kennen wir auch hier nicht. Nur so viel, dieser Krieg nimmt auf Zivilisten keine Rücksicht mehr.
Unbekannte haben in Damaskus offenbar eine Gruppe Iraner verschleppt. Es soll sich um 48 Pilger handeln, berichten iranische Medien. Sie hätten die Sayyida Zeynab-Moschee in der syrischen Hauptstadt besucht, einen bei Schiiten beliebten Wallfahrtsort. Die Pilger seien auf dem Weg zum Flughafen entführt worden, heißt es unter Berufung auf den iranischen Botschafter in Damaskus. Hunderttausende Iraner besuchen jedes Jahr Pilgerstätten in Syrien. Der fortdauernde Bürgerkrieg in Syrien bringt das Land auch wirtschaftlich immer mehr in Bedrängnis. Eine Delegation unter Vizeregierungschef Jamil bat jetzt den Verbündeten Russland um Hilfe. Es sei um finanzielle Unterstützung und um die Lieferung von Erdölprodukten wie Diesel gegangen, hieß es nach dem Treffen gestern Abend in Moskau. Jamil führt die Wirtschaftsprobleme Syriens auf die Sanktionen des Westens zurück.
Die Abendnachrichten lassen auch heute keinen Zweifel daran, dass Russland die Lage in Syrien völlig anders darstellt als der Westen. Die neue UN-Resolution macht klar, sagt der Moderator, wohin der Kurs nach Kofi Annans Rückzug geht. Assad soll die schweren Waffen niederlegen, aber über die bis an die Zähne bewaffneten Rebellen kein Wort. Aus russischer Sicht ist die UN-Resolution einseitig gegen Assad gerichtet, denn sie fordere zwar Gewaltverzicht aller Seiten, spreche explizit aber nur die Regierungstruppen an. Bilder aus Syrien auf allen russischen Sendern. Aleppo sei in der Hand der Rebellen, hieß es heute Abend. In Damaskus vertrieben Assads Truppen die Rebellen mit Artillerie. Mehr als 4.000 Tote habe es allein letzten Monat gegeben. Ein Kompromiss, so der Korrespondent, sei angesichts dieser Bilder kaum vorstellbar. Gestern wurde eine syrische Regierungsdelegation in Moskau vorstellig. Man habe Russland um einen Kredit gebeten, sagte Syriens Vizeregierungschef später. Aus Russlands Außenministerium gab es dazu bislang keine Bestätigung. Moskau ist einer der letzten Verbündeten Syriens und hat bislang alle UN-Resolutionen blockiert.
Russland spielt die Rolle des Mahners. Der Westen solle nicht denselben Fehler machen wie im Irak, heißt es hier, und auf eine Opposition setzen, die man kaum einschätzen könne. Doch wohl nicht deshalb hält Moskau noch immer an Assad fest. Syrien ist einer der wichtigsten Rüstungskunden Russlands und Syrien ist Russlands letzter Verbündeter in der Region. Fällt Assad, ist es damit vorbei. Das weiß man hier ganz genau.
Mehr zum Thema finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Unter anderem gehen wir dort ausführlicher auf die Interessen Russlands im Syrien-Konflikt ein. In Tel Aviv sind am Abend wieder viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen soziale Ungerechtigkeit zu protestieren. Sie wehren sich vor allem gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten im Land. Die Regierung von Premierminister Netanyahu hatte vor einigen Tagen eine Mehrwertsteuererhöhung und drastische Sparmaßnahmen beschlossen, um Haushaltsdefizite auszugleichen. Die Kürzungen treffen vor allem Menschen mit geringem Einkommen.
Überall in Tel Aviv sammeln sie sich heute Abend, um zu protestieren. Studenten, politische Aktivisten, aber auch junge Familien und Rentner. Denn das Leben ist vor allem für die Mittelschicht unbezahlbar geworden. Die Stimmung schwankt zwischen Resignation und Aggressivität. Wir zahlen so viele Steuern, aber mein Sohn und seine Frau arbeiten beide und kommen kaum über die Runden. Das Geld reicht ihnen nicht einmal bis Monatsende. Wir können kaum mehr einkaufen, das ist alles so teuer. Deshalb protestieren wir und der Protest muss stärker werden. Immer wieder hat es Massenproteste gegen die ungerechte Sozialpolitik gegeben. Doch die Regierung hat die Probleme ausgesessen, nun steigt die Wut. Mitte Juli hat sich sogar ein Demonstrant angezündet. Was viele Israelis empört, die meisten der ultraorthodoxen Juden müssen keine Steuern zahlen und leisten keinen Wehrdienst. Auf der anderen Seite leben sie aber fast ausschließlich von staatlichen Unterstützungen. Hinzu kommt, dass der Staat die Siedler subventioniert und viel Geld in den Siedlungsbau steckt. Dieses Geld fehlt an anderen Stellen. In dieser Woche hat die Regierung Sparmaßnahmen beschlossen, aber auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer angekündigt. Doch die Menschen bleiben skeptisch, sie sind so oft enttäuscht worden. Viele sprechen heute Abend davon, dass, wenn nicht bald etwas geschieht, die Proteste auch in Gewalt umschlagen könnten.
Mehr als die Hälfte der Israelis verdient weniger als 1200 Euro im Monat. Und das in einem Land mit einem sehr hohen Preisniveau. Und auch weil die erfolgsverwöhnte israelische Wirtschaft immer weniger wächst, gerät vor allem der Mittelstand unter Druck. Das spürt auch die israelische Regierung. Nur noch 40% der Bevölkerung unterstützt den Kurs der Regierung Netanyahu.
Die CSU kritisiert den Kurs von EZB-Präsident Draghi in der Schuldenkrise. Generalsekretär Dobrindt warf Draghi im Berliner Tagesspiegel vor, die Europäische Zentralbank für italienische Interessen zu missbrauchen. SPD-Fraktionschef Steinmeier sprach von einer Ungeheuerlichkeit. Draghi tue, was die europäischen Regierungschefs samt Kanzlerin Merkel erwarteten. Draghi hatte angekündigt, dass die EZB unter Bedingungen bereit sei, wieder Staatsanleihen von Euro-Krisenländern aufzukaufen. Bundesinnenminister Friedrich plant eine stärkere Kontrolle des Verfassungsschutzes durch den Bundestag. Im Nachrichtenmagazin Der Spiegel kündigte er Konsequenzen nach den Ermittlungspannen bei den Neonazimorden an. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Wolf sagte der WAZ Mediengruppe, seine Partei werde gleich nach der Sommerpause Reformvorschläge vorlegen, sowohl für die Kontrolle in den Ländern als auch für die Parlamentarische Kontrollkommission im Bundestag.
Irgendwo in den Gebäuden des Bundestages trifft sich regelmäßig das parlamentarische Kontrollgremium, meist an einem geheimen Ort. Die Abgeordneten sollen dem Verfassungsschutz auf die Finger schauen, aber nach den Pannen bei den Neonazimorden finden die meisten der obersten Aufseher, sie können gar nicht richtig kontrollieren, weil sie Informationen oft unvollständig oder zu spät bekommen.
Das parlamentarische Kontrollgremium muss besser personell ausgestattet werden und die einzelnen Abgeordneten auch, damit sie, bevor ein Skandal passiert, die einzelnen Abteilungen des Geheimdienstes immer wieder regelmäßig überprüfen können.
Jetzt wollen Abgeordnete aus Regierung und Opposition etliche der 16 Landesämter für Verfassungsschutz zusammenlegen. Außerdem dringen Experten der Koalition darauf, dass die Zuständigkeiten klarer geregelt werden.
Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir auch über einen Geheimdienstbeauftragten des Parlaments nachdenken, der quasi als Daueraufgabe, ausgestattet mit Personal, die Kontrolle der Geheimdienste zu seiner Daueraufgabe machen kann.
Der Bundesinnenminister unterstützt die Vorschläge. Am Mittwoch hatte er den neuen Präsidenten des Verfassungsschutzes Maaßen in sein Amt eingeführt. Jetzt sollen Strukturen verändert werden.
Beim Abwehr gegen Rechtsextremismus haben wir ja jetzt ein gemeinsames Abwehrzentrum geschaffen, in dem Verfassungsschutz des Bundes und der Länder zusammenarbeiten. Ich könnte mir das vorstellen, auch in anderen Bereichen.
Der Verfassungsschutz ist nicht Friedrichs einzige Baustelle. Der Chef des Bundeskriminalamts Zierke hat das Pensionsalter erreicht. Seine Behörde koordiniert die bundesweite Verbrechensbekämpfung, so auch den Fall der Neonazi-Mordserie. Bislang ist aber kein Nachfolger für Zierke gefunden. Zweites Sorgenkind ist die Bundespolizei. Sie sichert die deutschen Außengrenzen und schützt den Bahn- und Luftverkehr. Anfang der Woche hatte Friedrich die gesamte Spitze der Bundespolizei ausgetauscht. SPD und Linkspartei kritisieren das und wollen die Gründe für den Rausschmiss erfahren.
Der Innenminister aber schweigt dazu und das verstärkt die Kritik noch. Zeitgleich Querelen in drei der wichtigsten Sicherheitsbehörden des Landes. Hans-Peter Friedrich gerät unter Zugzwang, möglichst schnell ein Konzept für die Zukunft der deutschen Sicherheitsarchitektur vorzulegen.
Im niedersächsischen Bad Nenndorf haben hunderte Menschen einen Aufmarsch von Neonazis behindert. Etwa 700 Demonstranten zogen aus Protest gegen die Neonazis durch die Straßen. Andere Aktivisten blockierten zu Beginn stundenlang den Bahnhof. Viele der etwa 500 Rechtsextremen mussten deshalb auf Busse ausweichen oder sich zu Fuß vom Nachbarort auf den Weg machen. Entlang der Marschroute der Neonazis feierten die Gegendemonstranten Protestpartys. Nach dem gewaltsamen Tod von drei Kindern in Dortmund ist gegen die Lebensgefährtin des Vaters Haftbefehl erlassen worden. Ihr werden Mord und besonders schwere Brandstiftung zur Last gelegt. Die Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Gestern Morgen war in einem Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden die drei Kinder entdeckt. Die Obduktion ergab, dass sie Opfer einer Gewalttat wurden.
In vielen Teilen Deutschlands mussten Autofahrer heute in kilometerlangen Staus ausharren, wie hier auf der A8 bei Hofolding in Bayern. Grund ist das Ende der Sommerferien in mehreren Bundesländern. Auch auf der A9 in Sachsen-Anhalt mussten die Autofahrer viel Geduld mitbringen. Dort verursachte die Rückreisewelle ebenfalls volle Straßen. Das vom ADAC befürchtete Verkehrschaos blieb jedoch aus.
Die Hoffnungen auf weitere deutsche Medaillen haben sich am 8. Wettkampftag der Olympischen Spiele bisher nicht erfüllt. Es war der Tag der Stars. Einer von ihnen, der Jamaikaner und Weltrekordler Usain Bolt. Er schaffte es im 100-Meter-Vorlauf im Schongang ins Halbfinale. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. August.
Von England zieht ein Tief mit kühlerer Meeresluft heran, die bei uns auf heiße Luft trifft. Deshalb gibt's in einigen Regionen heftige Turbulenzen. Es bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Gewittern. Die lassen im Laufe der Nacht erstmal nach, aber von Südwesten ziehen schon wieder neue, zum Teil kräftige, gewittrige Regenfälle heran. Im Osten morgen zunächst noch freundlich, bevor auch dort kräftige Schauer und Gewitter ankommen. Lokal sind wieder Unwetter möglich. In Südbayern ist es oft sonnig, besonders in Alpnähe gibt's allerdings Schauer und Gewitter. Morgen schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Süd, in Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen. Heute Nacht Temperaturen von 11 Grad in Nordfriesland bis 18 an der Isar. Morgen Werte von 21 Grad an der Nordsee bis 32 Grad in Niederbayern. In der Osthälfte am Montag nochmal heiß mit kräftigen, zum Teil unwetterartigen Gewittern. Sonst mal Sonne, mal Wolken und nur noch örtliche Schauer. Dienstag und Mittwoch auch im Osten kühler, im Norden recht wechselhaft, während es im Süden freundlicher wird.
Die Tagesthemen sehen Sie heute gegen 23 Uhr mit Karin Mioska. Wir informieren über die Bitten des syrischen Präsidenten Assad an Russland und stellen Ihnen eine pfiffige Erfindung vor, mit der man schlau den Stau umfährt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.